Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Dieser Tag heute gehört zu jenen Tagen, bei denen man nicht weiß, welches der vielen Themen, die da auf dem Tisch liegen, ist denn eigentlich das Wichtigste. Auf der einen Seite natürlich die Brexit-Gespräche. Sie laufen weiter. Mal heißt es, wir sind einer Einigung ganz nahe. Und dann heißt es, nun ja, das Kleingedruckte ist eben doch so schwierig, dass wir uns noch längst nicht einigen und diese Nacht weiter verhandeln müssen. Dann deutsch-französische Regierungskonsultation. Brexit ein Thema, aber nur eines, was gar nicht mal im Mittelpunkt steht. Es geht um die EU-Erweiterung. Es geht um die Waffenexporte und die entsprechenden Regeln. Dann haben wir das Klimapaket im Bundeskabinett. Was ist darüber diskutiert worden im ganzen Sommer? Klimapaket immerhin verabschiedet, das werden wir natürlich dann verfolgen. Und Syrien, die Amerikaner gehen raus, die Türken und die Russen kommen rein. Und das Parlament in Washington verurteilt den amerikanischen Präsidenten. Und zwar einheitlich sowohl Republikaner wie Demokraten. Und das in Vorwahlkampfzeiten. Womit fangen wir an? Nun ja, schwierig. Erstens, wir werden all diese Themen, die ich Ihnen gerade genannt habe, in dieser Sendung näher beleuchten. Aber beginnen wollen wir dann doch mit dem Deal, der auf sich warten lässt. Und dazu begrüße ich jetzt die Kollegin erstmal Bettina Klein, die für uns vor Ort ist. Hallo Frau Klein.
Ja, guten Abend.
Fangen wir an. Der Deal, der auf sich warten lässt. Was ist denn der Stand jetzt? Ich habe es ja gerade gesagt, es ging den ganzen Tag hin und her. Wie sieht es im Moment aus um 23.11 Uhr?
Die Unterhändler sitzen weiter zusammen. Angeblich wollen sie das die ganze Nacht über tun. Sie haben den etwas unübersichtlichen Informationsstand hervorgehoben. Das Problem ist eben, es dringen nur wenige Details nach außen und man muss dann sehen, wie man das zusammenbaut. Dass es heute noch zu einem Ergebnis kommen würde, das war in den letzten Stunden bereits unwahrscheinlich geworden. Man rechnet damit nicht mehr, hieß es zunächst mal von Seiten der britischen Regierung. Geklärt sind aber angeblich inzwischen im Grundsatz die letzten Hauptstreitfragen und das scheint eben der Fortschritt zu sein, nämlich die Vermeidung einer Zollgrenze zwischen dem EU-Staat Republik Irland und dem britischen Nordirland, zweitens die Mitspracherechte der nordirischen Volksvertretung und drittens britische Zusagen, EU-Umwelt- und Sozialstandards nicht zu unterbieten. Es hängt jetzt angeblich noch an der Frage, wie die Mehrwertsteuer für Nordirland geregelt werden soll. Da gibt es eben noch wieder Stand der nordirischen DUP, der Democratic Unionist Party. Und es ist eben insgesamt nicht klar, ob die Mehrheiten für eine solche Vereinbarung im britischen Unterhaus insgesamt gesichert sind. Es gibt jetzt auch Gerüchte oder sogar Meldungen, dass Boris Johnson morgen hier zur frühen Stunde in Brüssel bereits ankommen will, also vor dem Gipfel noch, um den Verhandlungen noch den letzten Schub zu geben. Ob das was bringt? Wir haben solche Besuche von Theresa May ja in den vergangenen Jahren hier auch erlebt. Also das Ganze ist im Augenblick wirklich im Fluss, aber auch Michel Barnier hat hier vor einigen Stunden angedeutet, es ist konstruktiv. Es gibt Fortschritte, ich habe es gerade skizziert, aber man ist noch nicht so weit, wirklich verkünden zu können. Man hat jetzt ein Recht Text oder auch nur wirklich abgesicherte Eckpunkte.
Immerhin ist ja genau über die Punkte, über die jetzt geredet wird, die hatte man ja alle schon einmal, dass man Irland oder die gesamte Insel eben rausnimmt. Insofern ist die Frage, wie schnell kommt man jetzt wieder auf das zurück, was man da irgendwann vielleicht schon mal gehabt und übrigens ja verworfen hat von britischer Seite?
Ja, natürlich. Also in der Tat, es gab und gibt eben diese Zugeständnisse von britischer Seite von Boris Johnson, die es eben früher nicht gegeben hat. Das ist der Unterschied. Er will offensichtlich unbedingt ein Abkommen, weil alles andere eben auf jeden Fall eine Verlängerung bedeuten könnte. Und da weiß man nicht, was da passiert. Zweites Referendum, Neuwahlen, wie auch immer. Und vor allen Dingen könnte er nicht sein Versprechen einhalten, am 31. Oktober die Europäische Union tatsächlich zu verlassen. Also das scheint jetzt auch nochmal ein Anreiz gewesen zu sein, nochmal genau zu gucken, wo man eventuell doch noch Kompromisse finden könnte, wo es eben bei Theresa May an roten Linien gescheitert war. Wo jetzt im Einzelnen, da hält man sich sehr bedeckt. Das werden wir dann, glaube ich, erst erfahren, wenn das Gesamtpaket dann auf dem Tisch liegt.
Der andere Punkt, Frau Klein, ist natürlich, Boris Johnson muss das alles durchs Parlament bekommen. Und wie groß ist denn die Hoffnung, dass man in Brüssel wirklich glaubt, bei den Zugeständnissen, die er jetzt macht, die ja übrigens, so sieht man das und hört man das heute Abend aus London, wieder neue Widerstände hervorrufen. Also traut man ihm das zu? Das gehört ja dazu, dass man ihm zutrauen muss, er muss es durchs Parlament kriegen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir da noch nicht sozusagen weißen Rauch gesehen haben, weil es machte ja auch die Runde schon, dass die Europäische Union wirklich darauf dringen möchte, dass sie sicher sein kann, dass es eine solche Zustimmung im Parlament gibt. Diese Sicherheit kann natürlich im Grunde genommen eigentlich keiner geben. Wir wissen, Theresa Mays Deal ist dreimal durchgefallen und im Augenblick wird natürlich zusammengesucht, welche Stimmen sprechen dafür, welche dagegen. Die ganze Vereinbarung steht aber noch nicht und von daher ist das natürlich auch ein Hin und Her zwischen Brüssel und London. Das heißt, die Unterhändler hier müssen sich immer wieder rückkoppeln und schauen, haben sie die Unterstützung der DUP zum Beispiel und anderer Parteien. Also es ist ein hochkomplexes Gebilde und ob es am Ende die Zustimmung gibt, das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht sicher. Aber man wird versuchen, nur dann zu sagen, wir haben jetzt eine Einigung erzielt, wenn die Europäische Union davon ausgehen kann, dass es eine realistische Chance gibt, dass die Zustimmung des britischen Unterhauses dann vorliegen wird.
Lassen Sie uns noch schnell das Themenfeld leicht wechseln. Die neue Kommission von Frau von der Leyen wird nicht wie geplant antreten können, wie es der Stand heute Abend. Ein Monat Verspätung habe ich hier gelesen.
Genau, also die Präsidenten der Fraktion im Europäischen Parlament und Parlamentspräsident Sassoli haben das heute offiziell gemacht. Das müssen sie eben wenige Tage vor der nächsten Plenumswoche in Straßburg, für die ja vorgesehen war, dass die Abstimmung über die Kommission dann stattfinden wird. Sie haben heute gesagt, das hat keinen Zweck, das wird nicht ausreichen, denn es fehlen noch drei Kommissionskandidaten, von denen wir noch nicht mal die Namen kennen. Ungarn, Rumänien und Frankreich, das steht noch nicht fest. Ungarn und Rumänien haben Vorschläge vorgelegt, das hat aber Frau von der Leyen noch nicht bestätigt. Und aus Frankreich gibt es noch gar keinen Alternativvorschlag für die abgelehnte Sylvie Goulard. Also das war auf gar keinen Fall möglich, dass bis nächste Woche die ganzen Abstimmungsprozesse und die Prüfverfahren hinzubekommen. Und von daher war es allgemein erwartet worden, dass diese Abstimmung verschoben wird. Das heißt, dass die alte Kommission mindestens einen weiteren Monat im Amt bleibt und Frau von der Leyen vermutlich dann frühestens am 1. Dezember mit der neuen Kommission die Arbeit aufnehmen kann.
Dankeschön, das war Bettina Klein mit den neuesten Einzelheiten, die wir hören zum Brexit-Drama. Gewisserweise bleiben wir beim Thema, denn die Bundeskanzlerin und der französische Präsident haben heute bei den deutsch-französischen Konsultationen genau auch über dieses Thema geredet, aber natürlich auch einige andere, die im bilateralen Bereich, die aber auch Europa betreffen, haben sie einige erstaunliche Fortschritte erzielt. Sabine Wachs.
Das Abkommen über die Waffenexporte sei ein wichtiger Schritt, erklärte Frankreichs Präsident Macron, vor allem in Hinblick auf die geplanten gemeinsamen Verteidigungsprojekte wie den deutsch-französischen Panzer oder die Entwicklung des gemeinsamen Kampfflugzeugsystems. Kanzlerin Merkel nannte das Abkommen einen Rahmen der Verlässlichkeit. Die Details der Vereinbarung sind noch nicht bekannt. Die letzten Schritte des rechtlich bindenden Abkommens sollen so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. Nach dem Ministerrat in Toulouse verurteilten Angela Merkel und Emmanuel Macron das türkische Vorgehen in Syrien und erinnerten die Türkei an ihre internationalen und humanitären Verpflichtungen. Neben der Krise in Syrien war auch der Brexit Thema. Merkel und Macron zeigten sich optimistisch, dass ein geordneter Brexit zustande kommen könnte. Nach den vergangenen Tagen sagte Kanzlerin Merkel, glaube sie etwas mehr an ein Abkommen. Und Präsident Macron ergänzte, er denke, eine Einigung sei auf dem Weg, über die man beim EU-Gipfel in Brüssel sprechen könne. Neben Präsident Macron und Kanzlerin Merkel trafen sich in Toulouse auch mehrere Minister beider Kabinette. Sie lieferten Fahrpläne für die Umsetzung des Aachener Vertrages, der im Januar 2019 unterschrieben worden war. Unter anderem soll ab kommendem Jahr ein Bürgerfonds aufgelegt werden, der es Deutschen und Franzosen ermöglicht, Geld für Begegnungsprogramme zu beantragen. Außerdem soll der Austausch von Auszubildenden noch stärker gefördert werden und beide Länder wollen sich für die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungsberufsabschlüssen einsetzen.
Das war der Bericht von Sabine Wachs. Wir kommen zum innenpolitischen Aufregerthema der letzten Monate. Das Klimapaket ist auf den Weg gebracht worden, zumindest ein Teil jedenfalls vom Bundeskabinett. Und die Bundesregierung feiert sich. Die Opposition benutzt Worte, die vorher die Bundeskanzlerin schon mal in den Mund genommen hatte, indem sie gesagt hat, nein, nein, das wollen wir alles nicht so. Wie sieht es aus, Theo Gers?
Mit den ersten Kabinettsbeschlüssen zum Verkehrs- und Gebäudesektor beginnt eine Woche nach der Einigung auf das Klimaprogramm die Detailarbeit. Im Vordergrund stehen zunächst steuerliche Maßnahmen, bei denen dem federführenden Bundesfinanzminister mit Blick auf Mindereinnahmen und Mehrausgaben vor allem eines wichtig ist.
Alles das, was wir auf den Weg gebracht haben, reicht zur Finanzierung. Und ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Es geht ja darum, dass wir neue Aktivitäten auf den Weg bringen, aber es geht ja nicht darum, unsolide zu werden.
So Olaf Scholz im Bayerischen Rundfunk. Im Einzelnen werden Flugtickets teurer, indem die Luftverkehrssteuer angehoben wird. Für innereuropäische Flüge etwa um 74% auf 13,03 Euro. Die Mehreinnahmen von 740 Millionen Euro will der Bund vor allem für die Verbilligung von Fernreisen mit der Bahn verwenden. Hier wird künftig weniger Mehrwertsteuer fällig. Die Bahn will das weitergeben und Tickets um 10% verbilligen. Wer als Pendler mit dem Auto zur Arbeit fährt, kann ab dem 21. Kilometer künftig 35 Cent von der Steuer absetzen. Die Regelung ist aber auf 5 Jahre begrenzt. Für Geringverdiener, die keine oder wenig Steuern zahlen und deshalb auch nichts absetzen können, wird eine wirkungsgleiche Mobilitätspauschale eingeführt, die direkt an sie überwiesen wird. Richtig Steuern sparen können Haus- und Wohnungsbesitzer. Sie können 20% der Kosten für eine neue Heizung, ein neues Dach, neue Fenster oder andere Dämmmaßnahmen von der Steuerschuld abziehen. Wer etwa 100.000 Euro investiert, bekommt 20.000 vom Staat zurück. Kommunen können künftig Grundstücke mit einer Windanlage mit einer höheren Grundsteuer belegen. Dies ist zwar eine Belastung für mögliche Investoren, die höhere Grundsteuer soll es jedoch für die Gemeinden attraktiver machen, bislang fehlende Grundstücke für den Bau von Windturbinen bereitzustellen. Beschlossen wurden auch die ersten Eckpunkte zur CO2-Steuer. 10 Euro kostet es ab 2021, eine Tonne CO2 in die Atmosphäre zu blasen. 2025 sind es 35 Euro. Das verteuert Benzin und Diesel zunächst um 3 und später um etwa 10 Cent je Liter. Olaf Scholz ist überzeugt, das wird ankommen und auch wirken.
Wir haben ja das so organisiert, dass man sich einstellen kann. Die CO2-Bepreisung beginnt ja auf einem niedrigen Niveau und wird dann Jahr für Jahr steigen, sodass man sich jetzt überlegen kann, was macht man, wenn man das nächste Mal ein neues Auto kauft? Was macht man, wenn man an die Frage denkt, wie man zu Hause heizt, damit man weniger CO2 ausstößt? Darauf kann man sich einstellen und das ist, glaube ich, auch ein kluger Weg.
GroKo gerettet, Patient tot. So lautet dagegen die Kritik des klimapolitischen Sprechers der Linkspartei, Lorenz Göster-Beutin. Das blamable Klimapaket sei ohne Wirkung und belaste Mittelschicht und Arme über Gebühr. So und so ähnlich klingt es seit Wochen auch bei Klimaexperten. An der Regierung perlt das hingegen ab, so Finanzminister Scholz.
Na, mein Eindruck ist, dass ganz viele abstrakt darüber reden, dass es nicht genug ist und sich jetzt wundern, wie viele Maßnahmen wir Woche für Woche auf den Weg bringen. Denn das geht ja so weiter in den nächsten Wochen. Was die Preise betrifft, ist das ja ein wenig witzig. Als wir angefangen haben, haben Sie erzählt, wie viel Geld wir zusätzlich einnehmen und dann wird plötzlich gesagt, das ist aber wenig. Ich glaube, es ist ganz schön viel.
54 Milliarden Euro soll das Paket in den nächsten Jahren insgesamt kosten. Damit es schnell wirkt, drückt die Regierung bei der Verabschiedung aufs Tempo. Die ersten Gesetze sollen noch vor Weihnachten vom Bundestag verabschiedet werden.
Das war der Bericht von Theo Gers. Es sind die Maßnahmen der Bundesregierung, zumindest im Moment. Über all das, zumindest bezogen auf den Verkehrsbereich, wollen wir reden mit dem Verkehrsexperten des Wuppertal-Institutes, Frederik Rudolf, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend, Herr Rudolf.
Schönen guten Abend.
Fangen wir an von dem Prinzip her. Also tanken und heizen teurer, fliegen teurer, Bahnfahren etwas günstiger. Ist das Prinzip richtig? Geht es da in die richtige Richtung?
Das Prinzip ist natürlich völlig richtig. Die Idee dahinter ist, dass sie die Nachfrage verändern, dass sie praktisch im Verkehrsbereich eine Verkehrsverlagerung hinkriegen, beispielsweise eben von dem Luftverkehr hin zur Bahn. Und wenn sie das erreichen, dann ist genau das Prinzip das Richtige.
Die Frage ist natürlich, ob das jetzt reicht, wenn man hört, dass die Bahnfahrten, die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% gesenkt wird, dann ist das schön. Aber bewegt das wirklich einen Menschen, mehr mit der Bahn zu fahren, wenn im Umkehrschluss bei den Flugpreisen, wenn das von 7 auf 11 oder 13 Euro steigt, ist das jetzt nicht gerade der Hit, oder?
Naja, also empirisch müsste man das nochmal nachweisen, aber ich gebe Ihnen recht. Sie können davon ausgehen, dass damit keine signifikante Nachfrageveränderung entstehen wird. Also bei 16 Euro pro Flug können Sie sich selbst als Verbraucher oder Verbraucherin ausrechnen. Mache ich das deswegen nicht? Wahrscheinlich doch.
Das ist ja genau die Frage, wie kommen wir denn insgesamt dahin? Ich frage Sie zum Beispiel, im Verkehrsbereich wird im Moment massiv diskutiert über zum Beispiel 1-Euro-Ticket in der Stadt. Wenn man sowas machen würde, das kostet natürlich deutlich mehr. Das hätte doch vermutlich einen größeren Effekt. Ich denke da immer mal an eine Stadt wie Wien.
Wien hat das hervorragend gemacht. In Wien war das in erster Linie auch eine Kommunikationsmaßnahme, zu sagen, unser Ticket kostet bei uns nur 365 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Tag. Das ist natürlich auch ein schöner Marketing-Gag. Und hat aber auch Wirkung erzielt, ne? Und hat sehr viele Leute dazu bewogen, eben das Auto auch stehen zu lassen. kostet Geld, vor allen Dingen auch in der Investition in den ÖPNV, weil sie natürlich auch entsprechendes Angebot zur Verfügung stellen müssen.
Ja, genau das fehlt aber alles in diesem Konzept, was wir hier jetzt vorliegen haben, wenn wir uns das mal zunächst bezogen auf den Verkehrsbereich anschauen, oder?
Sie müssten massiv investieren. Also gerade die Deutsche Bahn ist ja privatisiert worden. In den letzten 20 Jahren sind Gelder, die erwirtschaftet wurden im Fernverkehr, hat man ja auch Gewinne erzielt, sag jetzt mal, in Tochterunternehmen auf Malta gesteckt worden, anstatt das eben in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Diese Investitionen fehlen jetzt, das merkt man natürlich, da muss erheblich nachgeholt werden, über Jahre im Prinzip Milliarden investiert werden, wenn man wirklich auch eine Verkehrsverlagerung hinbekommen möchte.
Ansonsten, wenn wir mal bei der Bahn bleiben, wenn man sich die Investitionszahlen anschaut, dann fließt da eben vieles in ein Projekt wie den Stuttgarter Bahnhof, von dem Verkehrsexperten oft sagen, wenn ich Aufwand und Ertrag ins Verhältnis setze, wäre wahrscheinlich an anderer Stelle der Bahn mehr geholfen, oder?
Sie brauchen Gleisanschlüsse im Güterverkehr, sie brauchen Überholstrecken. Im Prinzip im Fernverkehr in ganz Deutschland ist richtig. Also der Stuttgarter Bahnhof ist ein Beispiel dafür, dass über lange Zeit viel Geld investiert wird in eine Reisezeitverkürzung, ich glaube von 8 Minuten oder so, zwischen Stuttgart und Ulm sicherlich. Also da kann man das Geld auch besser investieren. Aber wie ich schon gesagt habe, also gerade die Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, da gibt es eben ganz viel im Ausland. Die Infrastruktur in Deutschland muss überall verbessert werden.
Wobei jetzt auch, ich will da nicht zu viel Wasser in den Wein gießen, da fehlen natürlich sämtliche Unternehmen, die Planer, die sowas machen können, eben weil in den vergangenen 20 oder 25 oder 30 Jahren zu wenig investiert worden ist. Selbst wenn jetzt Geld da wäre, würden wahrscheinlich viele sagen, naja, da wird gar nicht so viel passieren können, oder?
Das stimmt auch. Also wenn Sie zum Beispiel die U-Bahn nehmen in den Städten, das sind zum Teil Fuhrparke mit 40 Jahren, 50 Jahren Alter. Wenn jetzt diese Städte das Geld hätten, um neue U-Bahnen zu bestellen, dann wäre die Lieferzeit etwa 5 bis 6 Jahre.
Anderer Punkt, CO2-Preis. Da sagen ja viele, diese 10 Euro sind viel zu niedrig. Das sagt die Regierung auch. Sie traut sich aber nicht höher zu gehen, weil sie wieder Angst hat. Was sagen Sie dazu? Ist mit dem 10 Euro Einstiegspreis schon ein ausreichendes Signal gegeben, dass es eben mittelfristig teurer wird? Ich denke da immer an den ehemaligen Präsidenten Ihres Instituts, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der ja immer gesagt hat, jedes Jahr 3 oder 4% mehr, wenn wir das rechtzeitig sagen, wissen die Menschen nach 10 Jahren, ist das dann X oder Y im Zinseszinseffekt und dann stellen sie sich drauf ein. Wie bewerten Sie diese 10 Euro?
Na, die 10 Euro sind deutlich zu wenig. Aber das Schöne daran ist, dass wenn wir die CO2-Steuer einmal eingeführt haben, dann können wir den Preis auch erhöhen. Insofern, über den Preis können wir dann auch streiten, aber ich gebe ihm recht, das muss sich natürlich signifikant erhöhen. Das Ziel ist es natürlich, eine Lenkungswirkung zu erzielen. Das Ziel ist es ja nicht, Geld einzunehmen aus Sicht des Staates, sondern eben, dass der Bürger seine Nachfrage verändert oder die Bürgerin. Und das ist mit 10 Euro sicherlich nicht zu erreichen.
Auf der anderen Seite kommt dann die Diskussion, Stichwort Gelbwesten, da wird dann bei der Pendlerpauschale wieder oben drauf gelegt. Viele sagen heute in der Kommentierung natürlich auch, ja, diejenigen, die auf dem Land leben, sind jetzt die Verlierer. Wie bewerten Sie das oder sagen Sie ja, irgendeinen muss es schlicht treffen?
Naja, diejenigen, die auf dem Land leben, sind ja eigentlich die Gewinner. Das sind ja ganz häufig auch die Fernpendler. Ich habe eine Berechnung des DEW Berlin jetzt mal vor Augen gehabt, des Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die haben also sozusagen die Nettobelastung ausgerechnet, da gegenübergestellt durch die CO2-Steuer einerseits und die Erhöhung der Entfernungspauschale andererseits und haben eben festgestellt, dass gerade eben auf langen Strecken die Nettoentlastung auch besonders hoch ist, dummerweise auch sozialpolitisch zumindest fragwürdig, die Nettoentlastung gerade auch bei Gutverdienern besonders hoch ist.
Und die ökologische Wirkung ist natürlich verheerend. Das heißt, auf der einen Seite erhöhe ich was und auf der anderen Seite gebe ich was. Ökologisch ist es dann katastrophal, richtig?
Richtig. Also zum Beispiel entsteht natürlich der Anreiz, wenn ich weiß, dass ich eben für meine langen Fahrten zur Arbeitsstelle nicht viel bezahlen muss, entsteht zum Beispiel der Anreiz, keine energieeffizienten Autos zu kaufen. Andere Möglichkeit wäre, typisches Beispiel, also ich trete jetzt eine Stelle an in einer Stadt und habe eben das Geld, mir ein Auto zu kaufen, aber weiter weg, weil da die Grundstückspreise etwas günstiger sind und werde eben noch zusätzlich entlastet über die Entfernungspauschale. Dann kommt es auf 10 Kilometer mehr oder weniger auch nicht mehr an. Also 10 Kilometer weiter weg von der Arbeitsstelle wären dann eben ökologisch sicherlich der falsche Anreiz. Ja.
Wenn ich jetzt einen Strich drunter ziehe, zumindest den verkehrspolitischen Teil zu bewerten, was würden Sie unterm Strich sagen? Die Richtung stimmt, aber die Maßnahmen sind, wie wir es jetzt ein paar Mal besprochen haben, ja viel zu mutlos?
Die Maßnahmen sind definitiv zu wenig ambitioniert. Das Schöne an der CO2-Steuer ist immerhin, dass sie schon mal eingeführt werden sollen, dass man dann an der Schraube drehen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird sich dann in der Nachfrage und damit auch ökologisch nichts ändern.
Dankeschön. Das war Frederik Rudolf vom Wuppertal-Institut, der Verkehrsexperte. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen nun nach Syrien, genau genommen in den Norden, ins Grenzgebiet zur Türkei. Die Lage ist dort eindeutig. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Die Russen gehen zum Teil in die gleichen Kasernen, die die Amerikaner hinterlassen haben, wo zum Teil die Kühlschränke noch gefüllt sind und wo amerikanische Fahnen auf den Tischen liegen. Das ist die Szenerie, das ist das eine. Auf der anderen Seite wird gekämpft und man fragt sich, wer kämpft da gegen wen. Die Kurden inzwischen ziehen sich zurück und sagen, nun ja, gegen den IS können wir im Moment nicht kämpfen. Das war die Kurzfassung. Etwas länger hat es Jürgen Strierk.
Im Nordosten Syriens versuchen die kurdischen Einheiten auch weiterhin, Gebiete gegen die türkischen Angriffe sowie gegen den Vormarsch von Ankara treuen Milizen zu verteidigen. So zum Beispiel an der Schnellstraße M4, die parallel zur syrisch-türkischen Grenze verläuft. In mehreren unbestätigten Berichten hieß es, dass die Kurden dabei inzwischen auch gemeinsam mit syrischen Regierungstruppen kämpfen, unter anderem bei Gefechten in der Nähe des Ortes Ain Aysa, rund 35 Kilometer von der Grenze entfernt. Der türkische Präsident Erdogan hat eine Waffenruhe erneut ausgeschlossen. Ein Ende der Militäroperation werde es erst geben, wenn die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG die geplante Sicherheitszone verlassen hätten. Davon geht man offenbar auch in Russland aus. Aus dem Kreml hieß es, man erwarte, dass die türkische Operation darauf beschränkt bleibe, das erklärte Ziel zu erreichen. Der Syrien-Beauftragte der Vereinten Nationen forderte hingegen ein sofortiges Ende aller Kampfhandlungen. Es seien bereits zu viele Menschen getötet worden, sagte Gaia Petersen am Rande von Gesprächen in Damaskus. Mehr als 160.000 Menschen würden sich auf der Flucht befinden. Auch für die Krise im Nordosten Syriens gäbe es nur eine politische Lösung, an der alle Seiten beteiligt sein müssten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass die US-amerikanischen Truppen im kurdisch kontrollierten Kobane ihren Stützpunkt zerstört und die Gegend verlassen hätten. Außerdem sollen Einheiten der russischen Armee das Umland der Stadt erreicht haben. Am Dienstag waren US-Truppen bereits aus der Stadt Manbij abgezogen. Die syrische Armee und verbündete russische Truppen waren dort am Montag eingetroffen, nach einer Vereinbarung mit den Kurdenmilizen, die sich beim Kampf gegen die Türkei hilfesuchend an die Regierung in Damaskus gewandt hatten. Seit Beginn des türkischen Einmarsches in Nordsyrien vor einer Woche sollen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge bereits mehr als 70 Zivilisten getötet worden sein, darunter 21 Kinder.
Soweit der Bericht von Jürgen Strierk. Der amerikanische Präsident hat heute noch einmal laut und deutlich gesagt, wie er das findet, was er da gemacht hat. Brillant sei das, ein brillanter taktischer Schachzug, was er da inszeniert. Er steht damit einigermaßen allein. Abgesehen von einigen wenigen Klakören sieht das die große Mehrzahl anders. Übrigens auch in Amerika im Repräsentantenhaus hat es inzwischen eine breite Mehrheit gegeben, inklusive 2/3 der anwesenden Republikaner, die gegen ihn gestimmt haben. Ansonsten will er jetzt wieder vermitteln. Nun ja, man fragt sich, wen er da schicken will. Seinen Vize will er schicken, zum Beispiel in die Türkei. Da gab es heute Hinweise, der ist gar nicht willkommen. Oder vielleicht doch, Christian Buttgereit?
Es geschah am Rande der Parlamentssitzung in Ankara. Der türkische Präsident Erdogan wurde von einer Reporterin des US-Fernsehsenders Sky News interviewt, ein Dolmetscher übersetzte. Erdogan sagte, die amerikanischen Gäste würden ihre jeweiligen türkischen Amtskollegen treffen. Er selbst würde sich an den Gesprächen nur beteiligen, wenn Präsident Trump käme. Das saß. Über türkische und internationale Agenturen liefen sofort Eilmeldungen. Dabei ging fast unter, dass auch CNN Türk wenige Minuten später ein Interview mit Erdogan sendete. Darin sagte der Präsident, er würde sich sehr wohl mit Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen, nicht aber mit den anderen Delegationsmitgliedern. Das bestätigte Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun später auf Twitter. Bei dem Besuch der Amerikaner soll es um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien gehen. US-Präsident Trump hatte die Türkei zu einer Waffenruhe aufgefordert, Erdogan hatte das abgelehnt. Die türkischen Truppen müssten zuerst ihr Ziel erreichen und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der syrisch-türkischen Grenze, so Erdogan. Im Parlament machte er dann konkrete Vorschläge, wie der Krieg in Syrien seiner Meinung nach schnellstmöglichst beendet werden könnte. Der kürzeste Weg, das Problem in Syrien zu lösen, und unser Angebot dazu ist, direkt heute Abend sollen alle Terroristen ihre Waffen ablegen, ihre Gerätschaften zurücklassen, ihre Sprengfallen vernichten und aus der künftigen Sicherheitszone verschwinden. Sanktionen wie etwa der deutsche Lieferstopp für Waffen würden ihn nicht beeindrucken, hatte Erdogan schon auf dem Rückflug von Aserbaidschan türkischen Zeitungsjournalisten gesagt. Den deutschen Außenminister Heiko Maas bezeichnete er bei dieser Gelegenheit als politischen Dilettanten. Maas verstehe nichts von Politik, er sei ein politischer Neuling. In Berlin forderte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch die Bundesregierung auf, wegen dieser Beleidigung den türkischen Botschafter einzubestellen. Nicht einbestellt, auch nicht gewünscht, sondern eher ungebeten ist der Besuch der US-Delegation in Ankara ab heute Abend. Vizepräsident Pence, Außenminister Pompeo, Trumps nationaler Sicherheitsberater O'Brien und der US-Sonderbeauftragte der Anti-IS-Koalition Jeffrey. Zum Treffen Erdogan-Pence soll es morgen kommen. An einem der darauffolgenden Tage will sich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Bereits Mittwochabend hatten beide miteinander telefoniert. Aus dem Kreml hieß es, dass sich beide Seiten einig seien, dass Konfrontationen zwischen Einheiten der türkischen Armee und der syrischen Streitkräfte verhindert werden müssten.
Soweit der Bericht von Christian Buttgereit. Natürlich, diese Auseinandersetzungen, diese Diskussionen finden auch in Deutschland statt. Innerhalb der türkischen, der deutschen, der kurdischen Gemeinde, wie immer man das bezeichnen will, gibt es zum Teil heftige Proteste und es gibt Auseinandersetzungen, bis hin zu körperlichen. Katharina Hamberger über eine Debatte im Bundestag.
Freiheit, Frauen, Leben!
Die Regierungspressekonferenz mit den Sprechern und Sprecherinnen der Ministerien hat gerade begonnen. Da geht die Tür des Saals der Bundespressekonferenz auf und ein gutes Dutzend Demonstrantinnen und Demonstranten der linken Gruppen Rise Up for Rojava und Women Defend Rojava, der kurdische Name für das Gebiet in Nordsyrien, kommt herein. Sie stellen sich vor den Journalisten auf, vor sich Transparente, so hoch wie sie selbst. Darauf steht zum Beispiel Angriffskrieg und ethnische Säuberung in Nordsyrien mit deutscher Kumpanei. Unter anderem wollen sie einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei. Nach gut 15 Minuten gehen die Demonstrantinnen und Demonstranten wieder. Teils werden sie, nachdem sie den Saal verlassen haben, von der Polizei aus dem Gebäude geführt. Der Protest in der Bundespressekonferenz verläuft friedlich, so wie auch viele andere Demonstrationen von Kurden und Kurdinnen in Deutschland gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Allerdings kam es auch zu Ausschreitungen, unter anderem in Herne. Dort soll unter anderem ein türkisches Café von 100 der rund 350 Demonstranten gestürmt worden sein, nachdem, wie es heißt, von dort eine Flasche auf den Demonstrationszug geworfen worden ist. Am Wochenende sind mehrere weitere Demonstrationen geplant, unter anderem eine Großveranstaltung in Köln. Ali Ertan Toprak, der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland, rief in den Zeitungen der Funke Mediengruppe nun zur Mäßigung bei solchen Demonstrationen auf. Man kommuniziere die ganze Zeit gegenüber den eigenen Mitgliedern und allen kurdischen Vereinen, wenn es zu Ausschreitungen komme, werde es der eigenen Sache schaden. Die Kurden hätten kein Interesse, dass Gewalt auf deutschen Straßen stattfinde, so Toprak. Auch der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofoğlu, befürchtet weitere Ausschreitungen.
Es gibt Befürworter, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit auf die Straße gehen. Es gibt auch Gegner, die jetzt seit einigen Tagen auf der Straße sind, das Ganze kritisieren. Also es wird auch in Deutschland sehr kontrovers darüber diskutiert, was natürlich auch die Folge hat, dass teilweise auf den Straßen zu Gewalttaten kommt.
Beide Seiten müssten nun versuchen, ihre Mitglieder zur Besinnung aufzurufen, sagte Sofoğlu im Deutschlandfunk. Im Bundestag hatte die Linksfraktion heute eine Aktuelle Stunde zum Einmarsch der Türkei in Syrien beantragt. Unter anderem forderten Teile der Opposition von der Bundesregierung ein allgemeines Embargo für Rüstungsexporte in die Türkei, keine weiteren sogenannten Hermes-Bürgschaften und die Einbestellung des türkischen Botschafters. Bislang gilt nur ein Embargo für Waffen, die in Nordsyrien eingesetzt werden könnten.
Soweit Katharina Hamberger. Die gefangenen IS-Leute haben zum Teil ihre Camps, ihre Gefängnisse verlassen können. Unter anderem auch vier deutsche IS-Familien. Erik Birres.
Unter den Hunderten mutmaßlicher IS-Unterstützer, die am Wochenende aus einem kurdischen Lager in Nordsyrien geflohen sind, sind auch mindestens vier deutsche Frauen und deren Kinder. Das haben Recherchen des SWR ergeben. Behördenkreise bestätigten dem SWR, dass die vier Frauen ursprünglich aus Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Hessen kommen. Sie hatten sich vor Jahren dem IS angeschlossen und waren zuletzt in dem Lager Ain Issa. Kurdische Milizen hatten das Lager kontrolliert, im Zuge des Einmarschs der Türken in Nordsyrien aber offenbar aufgegeben. Claudia Danschke, Leiterin einer Berliner Beratungsstelle, die Angehörige von mutmaßlichen deutschen IS-Anhängern in Syrien betreut, sagte dem SWR, sie wisse konkret von zwei Familien, die das Lager verlassen hätten. Zu diesen gebe es derzeit keinen direkten Kontakt. Danschke kritisierte, das Auswärtige Amt habe in der Vergangenheit die Chance vertan, die Familien nach Deutschland zurückzuholen.
Die Vorfälle bei den EM-Qualifikationsspielen um einige türkische Nationalspieler haben jetzt ein Nachspiel. Die UEFA setzt einen Ermittler ein, Dietrich Karl Meurer.
Die UEFA hält sich mit Details über die Ermittlungen zurück. Lediglich schriftlich teilte sie kurz und knapp mit, es sei ein Ethik- und Disziplinarkommissar ernannt worden, um Disziplinarmaßnahmen einzuleiten im Hinblick auf potenziell provokantes politisches Verhalten von Spielern der Nationalmannschaft des türkischen Fußballverbandes. Wer der Ermittler ist, wurde nicht mitgeteilt. Weitere Informationen zu der Untersuchung sollen zu gegebener Zeit vorgelegt werden. Es geht um das Verhalten von rund einem Dutzend Mitglieder der türkischen Nationalmannschaft. Sie hatten während und nach der EM-Qualifikationsspiele gegen Albanien letzten Freitag und in Frankreich am Montag die flache Hand an die Schläfe gehalten. Dieser militärische Gruß gilt als Botschaft an die türkischen Soldaten, die Teil der militärischen Offensive in Nordsyrien gegen kurdische Truppen sind. Die Regeln der UEFA verbieten jedoch politische Äußerungen in Stadien. Die Ermittlungen des Europäischen Fußballverbandes dürften als Warnung gedacht sein. Harte Strafen gegen die Spieler sind eher nicht zu erwarten, denn es dürfte schwer werden, ihnen nachzuweisen, dass sie mit der Geste tatsächlich die international umstrittene Militäroffensive befürworten.
In Barcelona gibt es neue Gewalt. Autos brennen. Oliver Neuroth.
Autos und Müllcontainer standen in Flammen. An mehreren Stellen der Innenstadt versammelten sich gewaltbereite Demonstranten und gerieten mit Polizisten aneinander. Wieder warfen die Krawallmacher Steine in Richtung der Beamten, außerdem Objekte mit Säure, wie die Polizei mitteilte. Sie setzte Schlagstöcke ein. Es ist die dritte Nacht in Folge in Barcelona, die von Ausschreitungen überschattet wird. Insgesamt hatten nach Behördenangaben rund 22.000 Menschen an zunächst friedlichen Demonstrationen teilgenommen. Die Unabhängigkeitsbefürworter kritisieren die Gerichtsurteile gegen katalanische Separatistenführer. Das oberste Gericht Spaniens hatte sie am Montag zu langen Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie das für verboten erklärte Referendum in Katalonien vor 2 Jahren organisiert und durchgeführt hatten. Spaniens Ministerpräsident Sanchez rief die gewaltbereiten Demonstranten am Abend zur Ruhe auf. Seine Regierung werde nicht zulassen, dass Gewalt das Zusammenleben in Katalonien störe. Sanchez lehnte es aber ab, die Region unter Zwangsverwaltung zu stellen und die Amtsgeschäfte von Madrid auszuleiten. Das hatten konservative Parteien verlangt. Mehrere tausend Katalanen starteten heute einen Sternmarsch von 5 verschiedenen Städten der Region aus nach Barcelona. Sie wollen dort am Freitag ankommen.
Die Luft in Europa ist noch immer schlecht. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur. Stefan Überbach.
Der Jahresbericht der Europäischen Umweltagentur sieht zwar ein bisschen Licht, aber immer noch sehr viel Schatten. Insgesamt wird die Luft in Europa sauberer. Allerdings sind Feinstaub, Ozon oder Stickstoff nach wie vor eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen und für die Wirtschaft. Laut Umweltagentur werden die Vorgaben der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, in fast allen europäischen Städten überschritten. Das sorgt für höhere Gesundheitskosten, sinkende Produktivität sowie weniger Erträge in der Land- und Forstwirtschaft. Außerdem macht die Agentur die schmutzige Luft für 400.000 vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich. Die entsprechenden Berechnungen sind jedoch unter Wissenschaftlern umstritten. Gemessen an den Grenzwerten der EU sind die Feinstaubbelastungen vor allem in den osteuropäischen Ländern und Italien zu hoch. Für die Studie wurden Daten aus dem Jahr 2017 von mehr als 4.000 Messstationen in ganz Europa ausgewertet. Sie zeigen nach Angaben der EU-Behörde auch, dass verbindliche Vorschriften an vielen Orten die Luftqualität verbessern.
Die deutsche Tochter des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook will jetzt doch kein staatliches Geld. Aydoğan Makasçı.
Die deutsche Tochter des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook hat ihren Antrag auf einen staatlichen Überbrückungskredit zurückgezogen. Nach Angaben der Insolvenzverwalter sind der Grund dafür insolvenzrechtliche Schwierigkeiten. Laut der zuständigen Kanzlei hat Thomas Cook Deutschland erst den Antrag auf den Kredit gestellt und sei dann in die Insolvenz gegangen. Mit der Zahlungsunfähigkeit habe sich aber die Grundlage für den Kreditantrag geändert. Es werde jetzt geprüft, ob unter den veränderten Voraussetzungen noch immer Finanzhilfen beantragt werden können. Darüber hinaus laufe die Suche nach Investoren auf Hochtouren. Thomas Cook Deutschland war im September wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns finanziell in eine Schieflage geraten und hatte wie die Fluggesellschaft Condor den Bund und das Land Hessen um finanzielle Unterstützung gebeten. Bei Thomas Cook Deutschland arbeiten rund 2000 Beschäftigte. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind bis Ende November durch Insolvenzgeld gesichert.
Nach wie vor gibt es Risiken im internationalen Finanzwesen. Zu dem Ergebnis kommt der IWF.
Die Schuldenkrise könnte schnell zurückkommen. Der Internationale Währungsfonds jedenfalls sieht derzeit massive Risiken für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems. Zahlreiche Schwellenländer nutzten die niedrigen Zinsen und hätten sich stark verschuldet. Bezogen auf ihre Exportleistung weitaus höher als 2008. Gleiches gilt für viele Unternehmen. Sollte es zu einem Abschwung kommen, sieht der IWF Kredite in Höhe von 19 Billionen Dollar als ausfallgefährdet. Außerdem seien viele Unternehmen gefährdet, weil sie nicht früh genug beachtet hätten, dass Investoren mehr auf Umwelt- und Sozialstandards achteten. Das bringe sie jetzt in Gefahr. Die niedrigen Zinsen hätten zudem dazu geführt, dass Investoren außerhalb von Banken nach höheren Renditen suchten. Dadurch seien manche Märkte inzwischen aufgebläht und überteuert. Ebenfalls ein Risiko, dass eine Blase platzt. Positiv sieht der IWF Regulierungen, die zum Schutz der Finanzmärkte entwickelt wurden. Regierungen hätten jetzt die Aufgabe, wachsam zu sein, Überschuldung von Staaten und Unternehmen zu verhindern.
Das war der Bericht von Arthur Landwehr. Wir kommen jetzt um 23.45 Uhr zum Blick auf das Börsengeschehen. Das Neueste vom DAX hat heute Ulla Herrmann.
Die Hoffnungen auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union trieben die Kurse an der Frankfurter Börse. Der DAX stellte zeitweise eine neue Jahresbestmarke auf. Am Abend gewann er 40 Punkte auf 12.670. Zu den Gewinnern zählten Autowerte wie Volkswagen, BMW und Daimler. Sie kletterten bis 3%. Auch Papiere der Lufthansa verbesserten sich um 1,5%. Obwohl das Kabinenpersonal am Sonntag streiken will und bei der Schweizer Tochter Swiss 100 Flüge wegen Triebwerkinspektionen ausfielen. Siemens will seine Kraftwerks- und Energiesparte an die Börse bringen. Nun hat der neue Börsenkandidat auch einen Namen. Siemens Energy soll der Geschäftsbereich heißen, der im September des nächsten Jahres auf das Frankfurter Parkett kommt. Den neuen Namen hatten die Mitarbeiter des Münchner Elektronikkonzerns vorgeschlagen. Siemens-Aktien legten 0,8% zu. Auf Erholungskurs befand sich auch die Aktie von Wirecard. Die Unklarheiten über die Bilanzierungspraktiken hatten die Aktie des Münchner Bezahldienstleisters am Vortag zweistellig nach unten gerissen. Zum Schluss aber gewannen sie 0,5%. Bei den Nebenwerten sorgte ThyssenKrupp für Begeisterung. Denn der Stahlkonzern findet wohl Käufer für seine lukrative Aufzugssparte, hofften Anleger. Die ThyssenKrupp-Aktie sprang um über 4% in die Höhe.
Soweit der Börsenbericht, soweit Ulla Herrmann. Die Reform der Grundsteuer steht jetzt. Lange ist gerungen worden und alle wissen, bis zum Jahresende muss es so passieren, das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Inzwischen ist die Opposition beigesprungen oder genau genommen, die Regierung ist auf die Opposition zugegangen. Einzelheiten dazu von Gudula Geuter.
Es ist eine Einigung buchstäblich in letzter Minute. Übermorgen wollte der Bundestag die Reform der Grundsteuer in letzter Lesung beschließen, damit das Gesetz noch in der Frist in Kraft treten kann, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat. Mühsam hatte die Koalition aus CDU, CSU und SPD zuvor zusammengefunden, aber das reichte nicht. Denn damit die komplizierte Regelung nicht an verfassungsrechtlichen Vorgaben scheitert, wird vorsichtshalber das Grundgesetz geändert. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist jetzt gesichert mit Grünen und FDP.
Wir sind zufrieden,
betont Fraktionsvize Christian Dürr für die FDP. Übermäßige Bürokratie sei vermieden worden. Schon zuvor war der Gesetzentwurf Ergebnis eines äußerst schwierigen Kompromisses gewesen. Die Mehrheit der Bundesländer und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD wollen, dass die Steuer mindestens annähernd nach dem Wert der Immobilie oder des Grundes erhoben wird, mit Grundstückswert und Miete. Andere lehnen das ab, allen voran Bayern, das eine Öffnungsklausel durchsetzte. Die Länder können nun davon abweichen und einfachere Berechnungen wählen, etwa nach der Fläche. In der ersten Lesung im Bundestag hatte das für die Unionsfraktion Andreas Jung so begründet.
Es geht darum, in einem föderalen Wettbewerb zu fragen, wie gelingt es am besten, bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und es wird ein Wettbewerb sein zur Frage, wie vermeiden wir unnötige Bürokratie.
Während die SPD nur zähneknirschend mitmachte, Bernhard Daltrop.
Ich mache gar keinen Hehl daraus, dass die Öffnungsklausel, die in das Grundgesetz aufgenommen werden soll, um den Ländern eine eigene Gesetzgebungskompetenz zu eröffnen, für uns eine immense Hürde bedeutet. Und ich sage an dieser Stelle auch, sie ist durch ein Verhalten der CSU, dem ich keinen politischen Anstand attestiere, erzwungen worden.
Die Öffnungsklausel sollte es trotzdem geben, nur fürchtete die FDP, sie würde ins Leere laufen. Denn die Grundsteuer ist auch für den Länderfinanzausgleich wichtig und sollte nach dem Willen von Finanzminister Scholz dafür einheitlich berechnet werden, sprich nach seinem Modell. Und das heißt, die Länder hätten doch wieder jedes Grundstück bewerten müssen, die Steuerpflichtigen alle Angaben machen. Das habe man verhindert, sagt Alfred Tonka von der FDP zufrieden.
Es wäre für die Finanzverwaltung natürlich ein erheblicher Mehraufwand gewesen. Und viele Länder hätten sich vielleicht gesagt, wir schaffen gar kein einfacheres Grundsteuerrecht im Land, weil der Verwaltungsaufwand einfach riesig ist.
Wie die Frage jetzt für den Finanzausgleich der Länder untereinander gelöst wird, bleibt freilich derzeit noch offen. Ohne eine Einigung in diesem Jahr wäre die Grundsteuer schlicht entfallen und damit mit mehr als 14 Milliarden Euro eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Weil das verhindert werden konnte, zeigen sich auch die Grünen zufrieden, die außerdem erreicht haben, dass ungenutzte Grundstücke schneller als bisher vorgesehen höher besteuert werden können. Auch in der Unionsfraktion zeigte man sich zufrieden, die Kommunen hätten Planungssicherheit.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter. Wir schauen noch einmal ins Ausland, genau genommen nach Hongkong. Eigentlich sollte es heute eine Regierungserklärung der Regierungschefin geben, aber weil in Hongkong in diesen Tagen wenig normal ist, war auch diese Sitzung des Parlaments alles andere als normal. Sie musste abgebrochen werden. Frank Eichmann.
Eine Pressekonferenz ist eine Pressekonferenz. Über diese simple Tatsache dürfte sich Carrie Lam heute gefreut haben, weil ihre Parlamentsrede keine Parlamentsrede wurde, niedergebrüllt von Oppositionsabgeordneten, schnell abgebrochen, später als Videoaufzeichnung nachgeholt. Bei der sehr disziplinierten Pressekonferenz waren zwei Themenkreise besonders wichtig, natürlich die Lage in Hongkong selbst und der Gesetzentwurf des US-Kongresses, der unter Straf- und Sanktionsandrohung China davor warnt, in Hongkong Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuschränken. Dieser Gesetzentwurf sei bedauerlich und enttäuschend, so Carrie Lam. Es gibt insbesondere dafür keine Rechtfertigung, dass eine ausländische Regierung Hongkonger Politikern Sanktionen androht. Ich bedauere die Annahme dieses Gesetzes durch das US-Repräsentantenhaus sehr. Eine ausländische Regierung oder ein ausländisches Parlament mischt sich in unsere inneren Angelegenheiten ein. Uns muss aber kein ausländisches Parlament erklären, wie wichtig Hongkongs Menschenrechte, die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind. Das sind Grundwerte, für die jeder Bürger eintritt. Was die Proteste angeht, vor allem die sogenannten fünf Forderungen, blieb Carrie Lam kompromisslos. Eine Amnestie für alle bei den Protesten Festgenommenen, das sei illegal, und die Hauptforderung nach einem allgemeinen Wahlrecht, das übersteige ihre Kompetenzen als Regierungschefin. Aber natürlich wolle jeder, dass Hongkong so schnell wie möglich aus der Krise zur Normalität zurückkehren. Denn der bereits angerichtete Schaden ist schon jetzt sehr schwer. Keiner will, dass sich die jetzige Situation fortsetzt. Aber um das zu erreichen, dürfen wir auf keinen Fall von unseren Grundprinzipien abweichen, die Hongkong am Laufen halten. Sie biete einen Dialog an, wenn sich die Lage beruhigt habe. Ein Komitee könne dann die Konflikte und Spannungen untersuchen, Lösungen finden. Aber die Gewalt müsse enden, die Regierungschefin schon in ihrer Rede am Vormittag so zusammenfasste. Gut 4 Monate, über 400 Protestaktionen, viele endeten gewalttätig, über 2000 Festnahmen, über 1000 Verletzte. Am Abend dann diese erschreckende Meldung. Jimmy Cham, ein bekannter Hongkonger Bürgerrechtsaktivist, wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten angegriffen. Diesmal von 4 bis 5 Männern. Sie attackierten ihn mit Hämmern und flohen unerkannt. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Organisation, die Civil Human Rights Front, verurteilte die Tat und hält an der für Sonntag geplanten Demonstration fest. Eine Genehmigung der Polizei hat sie noch nicht.
Soweit der Bericht von Frank Eichmann. Ich habe jetzt Besuch bekommen im Studio. Bei mir ist die Kollegin Sonja Helmke, die hat schon mal die Kommentare von morgen. Bitte schön.
Ja, der Militäreinsatz der Türkei im Norden Syriens bleibt Thema in den Kommentaren. Vor allem geht es um die Haltung der Europäer. Die Südwestpresse aus Ulm fragt sich, was es bedeute, dass europäische Politiker einhellig den Einmarsch in Syrien verurteilen, und liefert die Antwort gleich mit: Nichts. Sultan Erdogan weiß genau, er kann sich darauf verlassen, dass den zornigen Ansprachen nichts folgen wird. Deutschland und die EU können sich einen Bruch mit Ankara nicht leisten. Der Reutlinger Generalanzeiger kritisiert, es reicht nicht aus, Drohkulissen gegen die türkische Offensive zu errichten. Wer Erdogan in die Schranken weisen will, muss auch bereit sein zu handeln. Deutschland und Europa werden sich entscheiden müssen. Es ist scheinheilig, ein bisschen Kritik zu üben an der Syrien-Offensive, aber gleichzeitig weiter Waffen in die Türkei zu liefern und Kredite zu gewähren. Erdogan hat das durchschaut. Nach Meinung der Zeit haben die Europäer aus Trägheit und Gewohnheit zu lange darauf gehofft, dass die USA die Sache doch noch regeln. So wurde wertvolle Zeit verplempert. Vielleicht wäre es jetzt geboten, sich den Rückzug der USA als eine strategische Tatsache vorzustellen und nicht als eine Verwirrung, die vorbei ist, wenn Präsident Trump abgewählt wird. Zur Diskussion um die Rückführung deutscher IS-Kämpfer schreibt die Frankfurter Rundschau: Muss die Bundesrepublik deutsche IS-Kämpfer aus Syrien zurücknehmen? Schließlich haben diese Kämpfer Deutschland freiwillig verlassen, um in Syrien oder dem Irak Krieg zu führen. Hinzu kommt, dass einige Kämpfer immer noch gefährlich sind. Gleichwohl ist die Rücknahme die richtige Antwort. Das gebietet der Rechtsstaat bei Staatsbürgern. Auch für die Neue Osnabrücker Zeitung gilt, wer einen deutschen Ausweis hat, muss wieder aufgenommen werden. Wenn er sich strafbar gemacht hat, gehört er dann vor Gericht. Und wenn er eine Gefahr sein könnte, muss er genau beobachtet werden. Die Ludwigsburger Kreiszeitung geht auf die Einigung bei der Reform der Grundsteuer ein. Im Kern haben sich die Sozialdemokraten bei der künftigen Berechnung der Steuer durchgesetzt. Sie wird sich weiter grundsätzlich am Wert einer Immobilie ausrichten. Das ist durchaus gerecht. Es gibt allerdings auch eine Öffnungsklausel für die Länder. Schon das dürfte dazu führen, dass die Höhe der Grundsteuer bei vergleichbaren Objekten regional erheblich unterschiedlich ausfallen wird. Die Saarbrücker Zeitung gibt zu bedenken, fast jede dritte Kommune will die Grundsteuer erhöhen. Ein Alarmzeichen angesichts der vielerorts ohnehin schon explodierenden Mieten. Zweifellos gäbe es hier ein wirksames Gegenmittel, nämlich das Verbot, die Grundsteuer über die Nebenkosten auf Mieter umzulegen.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Sonja Helmke mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war der Tag. Die Welt, so wie wir sie heute sehen und Ihnen bieten konnten. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die mitwirken, für Ihr Interesse. In den nachfolgenden Sendungen werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage Tschüss, bis demnächst.